Das ist so wie, weiß ich nicht, in eine Messerstecherei in der Gegend von Solingen geraten.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Ich mach gleich mal an, weil ich glaube, ich bin heute richtig gut drauf. Nicht, dass wir hier irgendwas verdaddeln.
Ich hab's auch schon gestartet.
Let's start the fire. Ich habe hier gute Internetrate heute. Da kannst du dir einen Grünkohl zwischen meinen Zehen so in HD angucken.
Let's start the fire.
Ja, so schleimgrün ein bisschen.
Finde ich gut, passt gut zu deinem Pullover. Also farblich wieder perfekt abgestimmt heute.
Würdest du Leuten erzählen, wenn sie was zwischen den Zähnen haben?
Auf jeden Fall. Aber ich bin, was sowas angeht, auch grundsätzlich ungehobelt. Das geht noch, aber ich sage auch andere Sachen. Weil ich finde, es ist notwendig, dass die Leute einfach Bescheid wissen, wenn sie scheiße aussehen.
Auch wenn es der Bundespräsident ist, wenn er dir gerade das Verdienstkreuz überreicht oder so.
Habe ich da groß Zeit darüber zu sprechen? Ich weiß nicht. Es muss natürlich dann ein Moment sein, wo ich dann was sagen darf, vom zeremoniell ausgesehen.
Ja. Ja gut, ja, das ist klar. Ich finde auch immer, dass das so eine Sache von Respekt ist, jemanden so nicht rumlaufen zu lassen. Ne? Und ich glaube, es ist immer noch viel unangenehmer, wenn derjenige abends dann im Spiegel oder diejenige dann denkt, ach du Scheiße. Das haben alle gesehen. Alle.
Und du willst jetzt darauf anspielen, dass es irgendetwas gab, das man dir, bevor du auf die Bühne gegangen bist, bei eurer Kurztour sozusagen nicht gesagt hat und was dich ganz toll geärgert hat.
Ey, du Alex, wenn es darum geht, dann durfte ich mich gar nicht auf die Bühne lassen. Wenn da also jetzt jedes Defizit bewertet werden sollte, ob es in der Gesamtschau dann bühnenwürdig ist, dann bin ich nicht mehr dabei, glaube ich.
Es war schon irgendwie ein bisschen süß, der Anblick.
Ja, manche gehen während Corona ins Fitnessstudio, andere essen. Während unserer Band das war, glaube ich, eindeutig zu sehen.
Also, ich hatte meine Brille nicht auf und deswegen muss ich sagen, von Weitem sah Molle aus wie Joaquin Phoenix als Joker auf der Bühne.
Okay.
Das macht eigentlich schon ganz schön was aus. Das wirkte eigentlich total geil. Weil er ja nun sehr expressiv ist, sage ich jetzt mal. Und dann hast du halt den Joker auf der Bühne einfach. Das hat schon irgendwie ein Feeling gehabt. Er sollte die Haare so behalten, finde ich.
Die Haarsituation ist ja ungefähr gleich, ne?
Na?
So, ja, das stimmt schon. Also Joaquin Phoenix ist, glaube ich, ein bisschen, also vom Körperlichen her war der da noch hagerer irgendwie. Ne?
Ja, aber der hat sich natürlich auch ganz anders bewegt, klar. Aber irgendwie so den Eindruck hat es schon gemacht. Für mich.
Kann ich nachvollziehen, ja. Ja, Molle ist aber ein bisschen größer, aber also so eine Mischung, weiß nicht, so eine Mischung aus, also wenn Joker Hochspringer wäre vielleicht oder so. Es ist Wahnsinn, was das für eine Rolle spielt, dass unser Sänger jetzt lange Haare hat oder längere Haare hat. Ne? Der ist ja noch auf dem Weg dahin. Das ist echt krass. Also was das für eine Rolle spielt bei den Leuten.
Ist das eine gute Veränderung oder eine schlechte Veränderung?
Also es wird schon positiv aufgenommen, aber es ist zumindest immer Gegenstand von irgendwelchen Diskussionen oder Bemerkungen. Ne? Ja gut, klar. Wenn man hier mega geil die Bühne verlässt als Band und mega geil wiederkommt, dann redet man halt über die kleinen Veränderungen. Ne? Nee, also wir waren schon auch ganz schön eingerostet und haben uns jetzt echt wochenlang hochtrainiert für die 5 Shows. Also das war schon so bei der ersten Show in Hamburg jeden von uns nicht einerlei. Ne? Also da nach 3,5 Jahren das erste Mal wieder direkt vor Leuten zu stehen, war schon ein bisschen Anspannung. Aber hat dann gefunden, da war nach dem ersten Song war da die Spannung weg.
Also, ja, ich sag mal, man hat es nicht gemerkt jetzt in Jena. Dass da irgendwie, wie lange? 3 Jahre Pause?
3,5, ja. Klar, vor allem, wenn Molle immer gesagt hat, ja, nach 3,5 Jahren Pause sind alle Leute immer so im Kopf, rechne. Weißt du, so lange haben wir schon Corona. Und da hat man nicht gesagt, dass wir noch eine Live-Pause vorher hatten. So lange haben wir noch nicht Corona. Aber ich fand, ich habe das in Jena nicht so richtig mitgekriegt, aber zumindest in den anderen Städten waren die Leute sehr diszipliniert. Und so, dass man es halt auch irgendwie dann noch durchziehen konnte. Ne? Das war noch so ein Loch, durch das die Shows durchgeschlüpft sind. Ich glaube, an diesem Wochenende wäre das dann schon nicht mehr möglich gewesen. dass man da nur mit einem guten Gefühl auf so eine Tour geht, da muss man schon sagen, das wäre gelogen. Ne? Also man ist da schon sehr, sehr auf der Hut und immer wieder am Abwägen, boah, sollte man es nicht lieber knicken oder, weil ich habe auch mit vielen Fans geredet, ne? Es sind viele auch zu der Show gekommen, weil sie sich einfach nicht entgehen lassen wollten, obwohl sie sich jetzt nicht so wirklich wohl gefühlt haben. Ja. Ne? Das muss man schon sagen. Und ob man dann die Leute dann irgendwo reintreibt, was sie nicht wollen, das muss man schon echt miteinander abwägen. Aber so nach der Show waren alle schon glücklich und wie gesagt, war alles im legalen Rahmen, aber ob es eben als moralisch vertretbar ist oder so, muss man halt immer noch abwägen. Ne?
Ja, das war schon ein bisschen Gamble. Also ich muss auch sagen, ich war dann in der Situation, fiel es mir dann doch erstmal echt schwer, mich fallen zu lassen, sage ich jetzt mal.
Zumal
relativ schnell ziemlich viele Leute zu mir kamen, die übrigens auch bedauert haben, dass dieser Podcast so lange eine Pause gemacht hat. Also das können wir ganz kurz
mal... Ich hoffe, du hast alle Schuld auf mich geschoben, denn du hast da ja wirklich keine Schuld dran.
Selbstverständlich. Ich habe auch immer ausgedrückt, dass ich zu dieser Show gehe, um dir in den Arsch zu treten, dass du gefälligst dich mal wieder zusammenreißt und diesen Podcast weiterführst. Also das habe ich wortwörtlich so gesagt, falls da mal was zu dir kommt. Es ist tatsächlich so ausgedrückt worden.
Völlig recht, also völlig zu Recht. aber es ist ja nicht so, dass ich da hier jetzt aus Jux und Dollerei, ne? Ich lag ja ganz schön da nieder mit einer üblen Mittelohrentzündung und vorher einen schönen Atemwegsinfekt. Richtig doll, wo man auch mal Blut dabei hat, wenn man mal kurz hustet. Das ist bei einer ganz üblen Bronchitis, kommt das vor. Ja, ich war da auch völlig...
Dann so gedacht, Tuberkulose.
Weißt du, also dann noch so ein Hobby-Hypochonder wie ich, ne? Mm. Aber das war also jetzt nicht hier, ne, dass ich hier einen Blutsturz hatte wie der alte Schiller oder irgendwie sowas, das nicht. Aber wenn man da mal so seine Exkremente examiniert im Taschentuch, ne? Also ist das auch Exkremente, Schleim, wenn man hustet? Ja, ne?
Nee, das sind Sekrete.
Das sind Sekrete, ah ja, okay.
Dann, du hast Exkremente gehustet, alles klar fürs Protokoll.
Gibt es auch, dass sowas mal oben rauskommt, aber das ist dann schon nicht mehr so gut, glaube ich. auf jeden Fall, war ich da wirklich, also echt, so hatte ich 4 Wochen damit zu tun. Und als die Mittelohrentzündung weg war, habe ich dann trotzdem 2 Wochen danach noch nicht so richtig gehört.
Mhm. Also man kann abschließend sagen, es ist schön wieder, dass man sich mal wieder sieht, ne? Ja. Sei es auf der Bühne oder sei es jetzt hier in diesem Podcast. Ich habe es ein bisschen vermisst. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch.
Ja, und ich muss sagen, unseren Zuhörerinnen, da hat zur Feier des Tages heute echt mal ein elegantes Hemd angezogen.
Ja, ich habe zwar keine Hose an, aber das spielt ja keine Rolle.
Weil sonst ist es immer relativ schwer, dich so im Zoom-Bild vom Hintergrund flimmern des Tapetenmusters abzuheben fürs Auge, aber heute...
Sagte der im Bundeswehr-Pulli.
Ich glaube, das ist belgische Armee. Aber also, es ist keine Flagge dran, aber ich glaube vom Modell her... Ich weiß es nicht. Den hatte ich mir eigentlich mal gekauft, weil ich einen coolen Ballthrower Aufnäher hatte. Den habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, drauf zu machen.
Ja, auf jeden Fall halt schon ein bisschen gefühlt getarnt. Aber es ist interessant, ich gucke mir gerade deinen Hintergrund so ein bisschen an und habe schon viele Sachen festgestellt. Zum Beispiel, dass du scheinbar keine Ahnung von Sprühdosen hast, weil du nämlich Belten kaufst.
Das ist das Regal von einer Frau, meiner Bastelliese.
Oder warte mal, sind das Molotows? Dann habe ich nichts gesagt. Was?
Ich sehe. Nee, da steht irgendwas mit B.
Ah, dann ist es Belten. Okay, nee, also kann ich hier an dieser Stelle, als jemand, der mal in einem Sprühdosenladen gearbeitet hat, kann ich das nicht empfehlen.
Oh, okay. Was ist daran schlimm? Also ja, ist nicht Belten, so toll.
Nee, die sind einfach nicht so gut. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach nicht gut.
Da habe ich, also ich habe noch nie mal, habe ich schon mal mit einer Sprühdose gearbeitet? Nee, ich glaube nicht.
Die Belten kriegst du viel in Baumärkten und so. Und da sind dann die Preise noch mal krasser.
Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben eine Sprühdose schwarzen Lack gekauft, als ich ans Auto von meinem Vater eine riesen Schramme gemacht hatte. Aber mein Ausbesserungsversuch hat da auch nicht wirklich gutiert worden. ich dachte, aber hat es natürlich...
Aber was viel interessanter ist, sind die ganzen Star Wars Lego-Sets, die Mike da auf seinem Schrank stehen.
Ach, das sind Star Wars Weihnachtskalender.
Ach,
der letzte.
Noch spezifischer.
Jahre.
Noch spezifischer.
Der letzten Jahre. Ja, die kriege ich immer geschenkt, aber den mache ich natürlich nicht auf. Und wow. Ist halt Sammlergold, ne?
Ich wollt gerade sagen, ne, da ist wieder der Sammlungsstudent.
Ja,
naja, du sammelst ja auch Studien an. Also ich meine, passt ja.
Nee, weil ja, also es ist auf jeden Fall kein Twitch. Also es sieht irgendwie aus wie so eine Büroversion von Ludolfs in der Küche, ne? Irgendwie bei mir hier im Arbeitszimmer.
So wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, aber.
Aber ja, so ist es halt.
Aber um noch mal zu diesem Live-Aspekt zurückzukommen, das wollte ich noch ganz kurz meine Erfahrung oder Eindrücke von dieser Situation noch ausdrücken. Mhm. Also mir fiel das relativ schwer und ich habe so richtig gemerkt, so die ersten 4 Songs waren es, glaube ich. Mhm. Habe ich echt gefremdet. Die Leute, es waren halt auch viele Leute da. Es war sehr eng natürlich. Also es war eine ganz normale Konzertsituation, wie sie halt vor Corona auch war. Mhm. Also ich habe halt wirklich, ich habe echt Endzeit gebraucht, um drin zu sein. So, also da musste schon das schwere Geschütz aufgefahren werden.
Das ist aber tatsächlich ein Grund, warum wir Endzeit auch so weit vorne gespielt haben, weil wir auch nicht wussten. Und das war dann so ein Punkt, wo wir sagten, okay, dann, wenn es bis dahin nicht geklappt hat, dann noch Endzeit. Und wenn dann dort nichts ist, dann setzen wir uns auf Barhocker oder so. aber es war ja von Anfang an, haben ja schon Leute sind auch freigedreht, aber so die richtige Masse. Hat man wirklich gemerkt, musste auch so ein bisschen auftauen. Ich meine, du bist da ja nun auch in einer Sondersituation. Ne? Das soll jetzt nicht irgendwie hier Celebrity Talk sein oder so, aber wenn du da rumläufst, dich labert ja auch jeder Heini irgendwie an, auch wenn er schon 2 Bier zu viel hat und hängt dir da irgendwie an der Backe. Das ist natürlich bei einer Inzidenz von gefühlt 40.000 auch nicht so total angenehm. Das schaltet man ja auch nicht weg, wenn man da irgendwo unterwegs ist.
Und wir haben wirklich actually einige Leute beim Sprechen ins Gesicht gespuckt. Mhm. Also man kennt die Situation. Ich habe es mal wieder wahrgenommen. Ich habe mich dann einen Tag später mich testen lassen, um das nochmal zu überprüfen. Ich habe das vorher gemacht. Ich habe mich nachher nochmal testen lassen, weil ich finde, 2G reicht halt nicht, auch wenn man jetzt selber geimpft ist oder genesen ist. Es geht ja irgendwie darum, dass man möglichst verhindert, das weiterzugeben. Also 2G plus finde ich schon.
Also das haben uns tatsächlich viele, viele Leute geschrieben. Also dass sie das auch von sich aus gemacht haben. Viele haben auch gefragt, ob das okay ist, wenn sie da mit Maske rumstehen oder irgendwie. Und da haben natürlich gesagt, ne, das ist ja überhaupt kein Problem, da wird keiner blöd gemacht. Deswegen, es war schön zu sehen, wie viele Leute mitgeschrien haben, die eine Maske auf hatten. War in Westdeutschland übrigens viel, viel mehr als bei der ostdeutschen Show. Muss ich ehrlich sagen, weiß nicht, ob es da irgendeine Begründung gibt, warum das so ist.
Ist tatsächlich, also angeblich jedes Mal, wenn hier Leute aus dem Westen mal vorbeigekommen sind oder zu Besuch waren oder bei Christoph hier im Studio waren, dass man sich da irgendwie mal zum Abendessen getroffen hat oder so.
Ja.
Die haben da auch immer gesagt, also hier läuft ja überhaupt niemand mit Maske rum. Also so quasi in der Öffentlichkeit, an öffentlichen Plätzen, ist scheinbar im fernen Westen ist das wohl noch verbreiteter als hier.
Ja, ich hatte, aber man hat schon einen Unterschied wahrgenommen, ne? Also jetzt so Jena, auch in der Stadt selber und auch beim Konzert im Foyer und alles, wenn da eine Inzidenz von ein paar hundert ist im Vergleich zu, als wir in Hamburg waren, war es vielleicht so ganz knapp über 100, wenn überhaupt irgendwie, ne? Das ist schon so von der Entspannung her von Leuten, von der inneren Alarmstufe, muss ich sagen. Ja, ist es halt irgendwie. Aber es war trotzdem wirklich echt mal nötig, da wieder rauszukommen und zu spielen, war eine echt coole Erfahrung wieder. Also das hat, wie soll man sagen, es war wirklich wie aus dem Koma aufwachen für uns. Und zu wissen, dass man es halt noch irgendwie kann. Ne? Also wie gesagt,
man hat euch den Spaß auf jeden Fall.
Wie ein erfolgreicher Dateabend nach 3 Jahren Knast, wirklich so. Also hat schon Spaß gemacht. Und bin mal gespannt, jetzt am Wochenende wollte ich eventuell zum Keep It True Rising Festival mal fahren, weil da Blind Guardian Atlantian Codex spielen.
War der Blind Guardian spielen auf dem Keep It True?
Ja, das ist so ein Ableger vom Keep It True in Würzburg, ist das in der Posthalle, spielen Blind Guardian Oldschool Set.
Was?
Ja, mein Lieber, da zuckt's dich ein bisschen, gell? Mich nehme ich auch. Und das ist auch 2G plus die Veranstaltung, finde ich schon. Also in so einer Situation wie jetzt finde ich das voll vernünftig, weil wenn man wirklich nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand gehen will, müssen Geimpfte auch getestet sein. Ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Also ich glaube beim Keep It True, da habe ich bestimmt Hausverbot.
Meinst du?
Na, bestimmt.
Ja gut, das spielt in deiner Gedankenwelt gar keine Rolle, dass du dir da jetzt normal eine Karte bestellen würdest und hingehen. Ne?
Was heißt denn das? Machst du das etwa?
Ja. Aha. Also ich kenne von aus dem, also jetzt bewusst kenne ich aus dem Keep It True von den Leuten, die jetzt hier so, sag ich mal, mit einem Gott-Backstage-Pass oder so, aus von dem Level kenne ich gar niemanden
bewusst. Ja, aber wenn du es wüsstest, wen du anquatschen könntest, jetzt tu nicht so.
Kann sein beim Keep It True. Kann schon sein. Würde ich also jetzt nicht wegen. Müsste ich mal, weiß nicht, kämen wir drauf an. Ich überlege immer, also oft, was es auch wert ist, zu supporten oder
ja,
nicht.
Bei kleinen Sachen ist das ja komplett was anderes. Das ist ja klar. Ja. Ja, bin ich jetzt ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
Ja, allerdings, ja, mal schauen, was die Bronchien meines Sohnes dazu sagen. Ne? Wenn da natürlich wieder Krankenlage aus am Wochenende, kann ich meine Frau nicht schon wieder alleine lassen am Wochenende. Da ist die Laune dann so langsam. Da muss ich dann schon noch eine Runde Weihnachtsshopping machen, ne? Um das dann wieder. Ja, aber geiles Konzert. Da hatte ich wahnsinnig Bock drauf.
Ja, also dieses, um nochmal zu eurem geilen Konzert zurückzukommen, ich fand das mit der erfolgreichen Dating-Nacht fand ich ein gutes Bild, weil es schon so ein bisschen orgiastische Ausmaße angenommen hat. Also. Und da hat mir Molle geschrieben, dass das ja im Vergleich zu Hamburg war das ja nichts.
Von den Leuten her, ja, na, es ist immer eine sehr hohe Bühne im F-Haus. Und das macht so ein ganz kleines bisschen Distanz, weil du da auch noch eine Barriere davor hast mit Graben. Ne, weil da auch, ich glaube bei Suicide Silence oder so, der Mitch damals noch, da hat er auf seine Kiste irgendwie getreten und da hatte mal einer den Finger dazwischen und da war der Finger ab.
Was?
Zwischen Bühnenkante und Kiste.
Fuck.
Glaube ich, in Jena passiert, wenn ich mich richtig erinnere.
Eieiei.
Ja.
Ei, ei.
Gab's auch richtig mit Klage und so.
Eieiei. Ei, ei.
Deswegen ist so ein bisschen, ja, na, musst dir halt vorstellen, so Hamburg im Knust oder in Essen, Turok, das ist halt halb so groß wie das F-Haus in Jena. Ne? Also da ist natürlich noch prädestinierter, dass da so richtig, richtig die Kuh fliegt. Wir hatten auch überlegt.
Alter Mike, ich hatte gerade einen Erleuchtungsmoment.
Oh, lass mich teilhaben.
Du bist der einzige Mensch, der das nicht Turok ausgesprochen hat. Und jetzt macht das Sinn, warum das Turok heißt. Weil es Turok bedeuten könnte.
Turok, dachte ich immer, aber...
Das macht ja total Sinn. Das, ich hab das noch nie so... also wenn ihr davon Ahnung habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Das ist wirklich ein Erleuchtungsmoment jetzt.
Manchmal ist es so, ne? Manchmal, also, weißt du, wie lange ich hatte mal einen Moment, also das ist total peinlich. Mir war absolut nicht bewusst, jahrelang, selbst bis nach dem Abitur, weit ins Studentenleben hinein, dass Benelux, Belgien, Niederland und Luxemburg einfach Akronym ist. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, was das sei. Ich dachte mal, Benelux, ja, schönes Licht vielleicht oder was soll das irgendwie, also, ne? Da hatte ich mal so kurz drüber nachgedacht, wahrscheinlich zu viel Latein gelernt an dem Tag.
Ich wollte gerade sagen, einfach zu intelligent für das, was offensichtlich ist. Alles klar, Mike, wir haben es verstanden.
Manchmal ist es so, ne? Da sitzt man wirklich mit dem Arsch auf der Lösung. Aber ob das nun beim Turok so ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr geiler Club, kultiger Laden ja auch. Aber wir hatten es noch nie geschafft, da zu spielen irgendwie. Also das war auch eine Premiere. Da war das schon lustig. Ja, in der Karlsruhe hast du ja gesehen, habe ich gepostet, war natürlich zum Kotzen montags in Karlsruhe, ne? Alle Museen zu.
Ich war im Schloss mal in einer wirklich gut gemachten Ausstellung.
Das Badische Landesmuseum, ne? Ist das, oder?
Ist da, glaube ich, drin, ja, das kann sein. Mhm. Und die hatten eine Sonderausstellung in der oberen Etage und da ging es um Revolution.
Mhm. Oh, na gut, da sind die Badner natürlich. Die Papiere ja, des Andreas Lenz, ein schöner Roman von Stefan Heim zu dem Thema.
Ich überlege jetzt gerade, wo das Hambacher Schloss ist. Das ist aber nicht in Baden, ne? Das ist noch Pfalz, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall war das wirklich eine eine ziemlich geile Ausstellung. Die haben Barrikaden in das Schloss gebaut quasi. Also sie haben wirklich richtige Barrikaden gebaut. Aha. Und den Gang durch die Ausstellung, quasi durch die Barrikaden geführt. Und es waren sozusagen Station eines Sozialexperiments.
Warst du Teil des Experiments dann?
Ja, man war Teil des Experiments und hat dann sozusagen für sich die Dynamik einer Gesellschaft quasi so experimentell herausgefunden. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz so zusammen. Vielleicht kennst du das Experiment.
Nee.
Ich versuch's kurz zu erklären. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Es geht darum, man soll sich einfach vorstellen, es gibt ein Pooldeck auf einem Luxuskreuzfahrtschiff.
Ja.
Mit einer gewissen Anzahl von Liegen, die... Frage ist jetzt, wie werden die Liegen verteilt? Wer darf wo welche Liegen benutzen? Und wie definiert das sozusagen die Gesellschaft derer auf dem Pooldeck? So.
Aha.
Und darüber haben die dann sozusagen so ein Sozialexperiment gemacht und innerhalb der Schritte dann eben erklärt, was verschiedene Gesellschaftssysteme und Entwicklung, wie die sozusagen zur Revolution führen und wo Revolution gut ist oder schlecht ist. Und also ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, es war ganz großartig. Mhm. Und am Ende des Moment.
Sonst ist bei mir immer die Sirene. Also wenn ihr jetzt wie immer in unserem Podcast eine Sirene gehört habt, die ist diesmal nicht bei mir am Fenster vorbeigefahren, sondern bei Alex.
Das ist schon die zweite heute. Das ist ein hartes Pflaster. Hartes Pflaster in Halle. Genau, ich krieg's leider nicht mehr zusammen. Das Geile ist, dass du am Ende der Ausstellung dich sogar eingeordnet hast in eine der Gruppen. Also was du für eine politische Agenda sozusagen bevorzugen würdest auf diesem Schiff. Und da hast du eine richtige Karte bekommen, wo dann drauf stand, was du bist, was du machst und was so deine Ziele sind. Das war faszinierend. Also
okay.
Sehr, sehr pädagogisch wertvoll war die Ausstellung.
Das ist museumspädagogisch natürlich aus dem Allzweckkoffer, ne? Also die Ausstellung als Schiff konzipieren, das ist immer so ein Ding, das wird gern mal gemacht, weil es
nee, war nicht als Schiff konzipiert, das war nur ein Gedankenspiel. Also das war nur ein Teil dieser Ausstellung. Genau.
Ach so, ja, weil ich erinnere mich zum Beispiel, in Dresden im Hygienemuseum gab es mal eine Ausstellung zum Thema Reichtum. Das war auch wie so ein Kreuzfahrtschiff, was du irgendwie begehst. Die MS Reichtum war das, glaube ich, oder so. Und da hast du so ganz verschiedene Fakten über Reichtum und was weiß ich, auch so ganz, ganz skurrile Sachen. Da muss es irgendwie mal einen Typ gegeben haben, der hat eine App programmiert, die hat nur, der einzige Zweck war, die hat so einen bestimmten Bildschirm auf deinem Handy gemacht.
Die hat einfach was gekostet.
Und da hast du gesehen, okay, der hat 16.000 Euro für die App ausgegeben. Ja. Das war das Einzige.
Der ist
Millionär
damit geworden. Die hat er
vier oder fünf Mal verkauft oder so.
Nee, ich glaube, der ist sogar Millionär damit geworden.
Echt?
Mhm.
War aber total interessant, auch die ganzen Fakten und so weiter. Mhm. Wie gesagt, wir müssen auch mal zusammen auf Ausstellung gehen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Also ich war ja, als wir in Essen gespielt haben, war ich im Museum Folkwang.
Das habe ich gesehen. Da war ich ein bisschen neidisch. Das sah sehr, sehr gut aus.
Das ist ein richtig, richtig cooles, cool gemachtes Museum. Also war natürlich auch nicht viel los. Also sind ja nicht zu viele kulturschaffende Bürger vor den Füßen rumgestolpert irgendwie. Also war jetzt auch nicht so total spannende Sonderausstellung. Deshalb konnte man sich mal so den normalen Museumsbestand irgendwie angucken, ne? Weil es ist auch immer oft ein bisschen schade, dass in Museen, wenn Sonderausstellungen sind, guckt man sich natürlich das unbedingt an, weil das andere kann man ja irgendwann nochmal sehen.
Und machst du das so, ja?
Normalen Beständen ist dann oft auch ein bisschen was weggeräumt. Und von daher, also mein Highlight war, ich weiß gar nicht, wie da hieß das gemeint, also auf jeden Fall war das so ein kompletter Rip-Off von der Garten der Lüste von Hieronymus Bosch, aber so auf modern gemacht. Mhm. So mit so Handy-Displays. Und wow. Aber es sah wirklich von 3 Meter noch, sah das wirklich original aus wie dieses Hieronymus Bosch-Bild. Also das war echt fett.
Da gibt's auf Amazon Prime, glaube ich, gerade eine Dokumentation über Hieronymus Bosch, also beziehungsweise über seinen Stil. Da gibt's tatsächlich neuerdings eine Serie über quasi die kunsthistorische Analyse von Meisterwerken. Wer auch immer das guckt, ich weiß es nicht, das scheint tatsächlich nur eine kleine Zielgruppe zu geben zu können. Ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen. Und da gibt es einen sehr interessanten Teil über Hieronymus Bosch, nämlich im Zuge einer Ausstellung, die in seinem Herkunftsort, also Bosch, durchgeführt werden sollte. Und die Kuratoren und Kuratorinnen sind quasi in der ganzen Welt unterwegs, um die wohl 25 verbleibenden Hieronymus Bosch-Werke zusammenzusammeln. Beziehungsweise auch mal herauszufinden, ob das wirklich alles Hieronymus Bosch ist oder nicht. Weil da viele Sachen sind zum Beispiel auf Holztafeln entstanden. Und wenn du die sozusagen das Holz analysierst, dann kommst du da teilweise zu, also ich habe es noch nicht zu Ende geschaut, deswegen weiß ich nicht, was das endgültige Ergebnis zu diesem einen Werk war. Das Holz war halt theoretisch jünger als das Todestafel von Hieronymus Bosch. Also schwierig.
Ja, das hat man oft, das ist ja auch bei Jan van Eyck oder so, ne? Also da weiß man ja auch nun, da gibt es ja auch einige Bilder noch, die im Verdacht stehen, von ihm zu sein, aber man weiß es nicht wirklich. Und da kann so ein Gutachten dann schon über mehrere Millionen Euro entscheiden pro Bild, ne? Ob das nun irgendein Schüler war oder ein Bruder oder was weiß ich.
Ich finde Bosch einfach deswegen so faszinierend, weil er so modern wirkt und das, obwohl
das ist ja der totale Wahnsinn. Ne? Also wenn du das erste Mal in deinem Leben so ein Bild anguckst, dann denkst du, keine Ahnung, das muss maximal Dalí-Ära sein oder so, ne? Die Komposition und wie technisch manche Gebilde und Strukturen irgendwie wirken. Und wenn du dir das im Detail anschaust, sind das wirklich alles nur Sachen aus dem Mittelalter, die in irgendwie in einer völlig futuristischen Weise zusammengefügt sind zu ich habe keine Ahnung, was da geraucht hat, der Typ, im Ernst. Also das muss völlig, also so dieses Bild vom Mittelalter, wo schlimme Kräuter im Brot waren und man auch eher irgendwelchen Sud getrunken hat, statt das verpestete Wasser, das erfüllt da, glaube ich, richtig. Also das ist ja auch das Faszinierende, was ihn bis heute zu den Leuten trägt, ne? Also dieses unvorstellbare Maß an Leid, was der sich vorgestellt hat, was da in der Hölle herrschen muss. Und also das ist schon mega beeindruckend. Aber es gibt ein paar so Maler. Also wenn du zum Beispiel El Greco anschaust, das ist auch, du glaubst nicht, dass das Bild, was weiß ich, 400-500 Jahre alt ist. Ne? Ist schon wirklich, also der hat ja auch total modern, ne? Also wenn du dir die Farben anschaust und wie die Figuren aussehen und so, gibt es beeindruckendes Zeug. Also auf einem kleinen Level ist es auch so, wenn du dir in Weimar dieses Musterhaus vom Bauhaus anschaust. Also du gehst dahin, schaust du diesen Bauhaus-Bungalow an und auf einmal steht da dran, oh, jetzt muss ich lügen, ich weiß gar nicht, ich glaube 1925 oder irgendwie sowas. Und du denkst, das ist irgendein Fertigteilhaus, was sie da vor 5 Wochen hingebaut haben oder so.
Und dann muss man drüber nachdenken, wie das einfach auf Zeitgenossen gewirkt haben muss.
Naja, als ob da ein UFO gelandet ist. Ja. Ne? Also das ist ja wirklich... warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz googeln, dass ich da die richtige Jahreszahl reinschneiden kann. Nicht, dass ich mich ja als Weimar blamiere. Von meinem
das kannst du natürlich nicht bringen, ne?
Nee, aber... hast du das schon mal gesehen in Weimar?
Nee, das tatsächlich noch nicht. Ich überlege jetzt auch gerade, ob ich überhaupt in Dessau mal beim Bauhaus war. Ich glaube weder das eine noch das andere. Ich habe nur mal eine Ausstellung im Angermuseum gesehen. Ansonsten bin ich in Weimar in diesem kleinen Bungalow da. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, dieser Pavillon.
Ja, kann ich 1905, da ist von 1923, naja, sei es drum. Handeln wir uns vielleicht eine Klugscheißer-Mail ein, aber das ist dann auch berechtigt.
Ich glaube dadurch, dass du es jetzt ausgeglichen hast. Ja, aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch echt mal wieder heiß drauf, ein paar spannende Ausstellungen irgendwie zu besuchen. Also es war jetzt lange genug Flaute irgendwie.
Also hier in der Gegend irgendwie schon, aber also fährt ihr jetzt zu Corona-Zeiten jetzt auch nicht nach Essen in eine Ausstellung, wenn noch nicht mal irgendeine Sonderausstellung ist. Ne? Insofern ist das eigentlich ganz cool. Da war es ganz schön, da mal reinzugehen. Und man merkt aber auch, dass die Museen, 3-4 Museen, in denen ich jetzt war, man merkt richtig, dass sie das auch für Renovierungsarbeiten nutzen und so, ne? Ja. Diese Flaute, die es da jetzt gerade gibt, gerade mit internationalen Touristen auch und so. Also da ist schon wirklich viel. Kunsthalle Karlsruhe auch. Ja, was jetzt gerade, weiß nicht, ob die da Fördergelder verballern oder was weiß ich, aber zumindest haben sie da mal, können sie in Ruhe was machen. Aber ja, bei einem Lockdown Museen sperren oder so, das habe ich sowieso nie wirklich verstanden.
Weil ja, also, ich meine, so voll war, wann war jemals ein Museum so voll, dass es hätte gefährlich sein können?
Ja, also ne, wenn es jetzt hier totale, weiß ich nicht, wenn Mona Lisa auf Wanderausstellung ginge oder so, ne, und solche Ereignisse, absolut. Aber es ist ja selbst in Berlin nicht so, dass ich da vorm Pergamonaltar oder vor der Nofretete oder so, dass sich da die Leute total stapeln. Insofern, also das habe ich nie verstanden in einem Lockdown, dass beim Lockdown Museen mit einbezogen wurden. Also das ist, glaube ich, dann eher nur so ein politisches Ding gewesen, weil man die ohne viel Widerstand schließen kann. Ne? Also denkt mal politisch nach, schließ mal ein Museum, schließ mal das Landesmuseum in Halle und schließ mal alle Fitnessstudios in Halle. Da kannst du aber wissen, was die Volksseele am ehesten zum Kochen bringt. Ist schon klar, denke ich. Ne? Also das ist dann eher so wieder politikermäßig. Ja, Museen werden natürlich auch geschlossen, bla bla bla, hat man keinen großen Lobbywiderstand und Arschlecken und man kann so tun, als ob man was gemacht hat. Ne?
Unser ehemaliger Oberbürgermeister, der hat jetzt auch richtig Scheiße am Schuh. Ne? Also jetzt kriegen
wir hier den, der Impfeini oder was?
Ja, ja, der kriegt jetzt, der Wiegand kriegt jetzt eins nach dem anderen alle seine Verfehlung jetzt nach wie vor, wo wir jahrelang alle drauf gewartet haben, wann kommt es endlich mal raus. Scheinbar ist es jetzt endlich soweit.
Das ist, weil wir es vorhin von Revolutionen hatten. Also der Professor hier, mit dem ich diesen DDR-Podcast gemacht habe, die paar Folgen, der hat auch einen total interessanten Satz gesagt. Also der eigentlich schon jedem bewusst ist, aber da war mir so ganz klar nicht. Er hat gesagt, Revolution schlägt eigentlich immer erst los, wenn die Tyrannei und die Unterdrückung nicht am größten ist.
Mhm. Ne? Oder die Macht der Unterdrücker nicht am größten ist.
Oder die so ungefähr. Ja, ich weiß nicht, wie er sich genau ausgedrückt hat. Ist das ein Zitat von irgendjemandem, oder?
Nö, ich habe jetzt nur gerade logisch drüber nachgedacht, weil im Endeffekt ist ja auch das Maß der Tyrannei ein Maß der Machtausübung. Irgendwie und du, und also ich glaube gehört zu haben, dass das zumindest von anderen Wissenschaftlern auch so wahrgenommen wird, dass erst in den Momenten, wo bemerkbar wird, aha, die Macht ist am Bröckeln, beziehungsweise es gibt halt für die Machthaber mehrere Fronten oder so, die sich öffnen, dass dann der Moment zum Losschlagen wird sozusagen.
Das ist so interessant, ne? Da bin ich mal so kopfförmig durchgegangen, so die Situation, die ich da kenne, aus der Geschichte, am eigenen Erleben habe ich ja nur 89 mitgemacht, zum Glück. Da ist das absolut so. Und dieses Ausmaß der Tyrannei, ich glaube, das korreliert mit der Macht schon in einem gewissen Maße, aber auch so, dass wenn die Macht schon nicht mehr so groß ist, dass der Tyrannei schon nochmal gesteigert wird und Terror. Also so diese allerletzten Abwehrhandlungen von einem Tyrannenregime, die sind dann schon noch besonders terroristisch der Revolution gegenüber. Ne? Wenn man zum Beispiel jetzt dran denkt, damals die Securitate in Rumänien oder so. Ich meine, ist ja im Ostblock die Revolution nicht überall irgendwie total glatt gelaufen. Ne?
Mhm. Apropos Ostblock.
Ostblock.
Wenn wir jetzt hier gerade über Terrorregime reden, dann müssen wir ja zwangsläufig nach Belarus gucken. Mhm. Also auch, ich meine, natürlich aus humanitärer Sicht eine Katastrophe, was da gerade passiert.
Ja, absolut.
Aber wenn du das geopolitisch betrachtest, ist es ja noch erschreckender. Ne? Also mal ganz lakonisch gesagt, ich hatte ja gehofft, dass sich der nächste große Krieg um Taiwan dreht und nicht schon wieder irgendwas in Europa ein Ziel sein wird. Aber tja, scheiße, Weißrussland.
Ja, na gut, Weißrussland ist halt so ein Ding, da habe ich noch so ein bisschen dürfen. Aber es ist ja nicht so, dass Putin den Lukaschenko mag. Ne? Also da wäre den am liebsten ja selber los. Nur hat
aber halt der annektiert doch jetzt gerade Weißrussland, so wie es scheint.
Ja gut, also rein faktisch ist das ja sowieso so, dass der da keinen Zucker mehr macht ohne Putin irgendwie. Also ich glaube, von einer akuten Kriegsgefahr her oder so, ist das, was so in der Nähe ist, eher Ukraine schon noch schlimmer. Ne, also was da gerade auch vor Spielchen gemacht werden. An der weißrussischen Grenze habe ich natürlich meine Bedenken, dass da nicht nur, da natürlich zweifelsohne, aber dass da nicht nur auf belorussischer Seite Kriegstreiber sind, sondern eben auch, das soll nicht irgendwie verschwörungstheoretisch klingen oder so, aber es ist natürlich absolut denkbar, dass da irgendwie auf Agenten- und Geheimdienstlevel bestimmte Angreifer auch mit Waffen ausgestattet werden oder so. Ne? Also auch auf der anderen Seite, auf Flüchtlingsseite, den Konflikt eben noch weiter zu schüren und dort was anzuzetteln. Ne? Also ist schwierig. Also ist natürlich auch für Polen, lenkt das ein Stück weit von der innenpolitischen Misere ab, ne? Vor dem Schuldfinger, der da gerade von der EU immer Richtung Polen gereckt wird.
Interessant. Ja. Interessant. Meinst du, das eine hat mit dem anderen zu tun?
Das ist auch von Konfliktstrukturen ganz oft eine Sache, dass Konflikte nur entstehen, wenn sie beiden Seiten nützen. Also wenn beide gerade beiderseitig innenpolitisch Druck haben oder irgendwie, dann werden Konflikte geschehen gelassen. Ne? Also das gibt es auch. Ich sage nicht, dass das in Polen so ist, um Gottes Willen, aber man sieht es ja auch in der Türkei, wie viele Konfliktherde da ringsrum gerade aufgemacht werden und alles mit Regimes oder Ländern ringsrum, die selber auch innenpolitischen Schulterschluss gebrauchen könnten. Genauso ist das bei Erdogan. Ne? Also die türkische Lira rauscht in den Keller, die Wirtschaft ist komplett am Abkacken, Corona macht die Tourismusindustrie kaputt. Zum Glück hat er damals die Wahlen noch vorgezogen. Ne, man kann ja über Erdogan sagen, was man will, aber nicht, dass er blöd ist. Bevor die absehbare Wirtschaftskrise kam, allein aus Konjunkturverlauf mäßiger Sicht war das da schon wieder dran. Der tut jetzt ordentlich immer außenpolitisch keilen, damit da innenpolitischen Schulterschluss für ihn stattfindet. Ne? Also so ist das immer. Mhm. Also tausendmal schon zitiert immer Divide et Impera. Es ist wirklich so. Ne? Also und so gilt das auch außenpolitisch.
Das war eine spannende Perspektive. Da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch im Sinne Polens sein könnte, dass diese Situation gerade existiert. Weil man stellt sich ja auch die Frage, warum Polen sagt, wir regeln das für uns selbst, so die Situation. Mhm. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass in solchen Grenzkonflikt auf keinen Fall die EU an sich verwickelt sein sollte.
Ja, also ich gebe dir aber in Sachen Kriegsgefahr gebe ich dir schon absolut recht. Ne? Also was ich da selbst in Tagesthemen oder so teilweise für Leute zu Wort melden von irgendwelchen Thinktanks, die da wirklich einer absoluten Agenda verpflichtet sind und die dann so Worte wie NATO-Verteidigungsfall und völkerrechtlichen Nonsens wegen dieses Flüchtlingsproblems dort an der Grenze in den Mund nehmen, ne? Also die da schon von einem Verteidigungsfall der NATO, also quasi dem Kriegsfall reden wollen und das da hochstilisieren wollen. Das ist schon klar, bei solchen Sachen. Aus polnischer Sicht würde man sicherlich sagen, okay, gerade der Konflikt wird uns hier angeboten, was nützt es uns? Machen wir da mit oder nicht? Absolut.
Ja, das Säbelrasseln wird lauter.
Ja, natürlich, klar. Also du siehst ja also andere Grenzkonflikte in Italien oder in Spanien teilweise, die innenpolitisch nicht instrumentalisiert wurden oder so. Lampedusa in Italien oder was weiß ich, da gibt es genau solche Konfliktherde, Ausschreitungen und Kriegspotenziale oder irgendwie, aber davon hörst du hier eben gar nichts, weil es da schon innenpolitisch nicht hochstilisiert wird, weil es eben gerade nicht nützt. Also das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, dass du an EU-Außengrenzen mit Flüchtlingen dahingehend Probleme hast, dass deine restriktive Flüchtlingspolitik dazu führt, dass du faktisch bald irgendwann wieder einen Schießbefehl an der Grenze haben wirst. Ne? Das hat man als DDR-Bürger eigentlich gedacht. Man wird das hinter sich haben.
Hast du diesen Beitrag von Böhmermann gesehen zum zweiten Moria?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Die haben auf, ich glaube auf Lesbos, haben die jetzt ein neues Lager errichtet.
Nachdem das abgebrannt war, das erst.
Das auf Moria war ja abgebrannt und ich glaube auf Lesbos haben die ein neues gebaut. Ja. Oder haben die das auf Moria wieder? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war jetzt auf einer anderen Insel. Und das ist einfach optisch ein Ami-Hochsicherheitsknast mit rundum Totalüberwachung. Und da kommen jetzt sozusagen die Flüchtenden rein. Mhm. Und da fragt man sich so, wie ist das überhaupt möglich, dass so eine Art und Weise des Umgangs, und vor allen Dingen ist das ja krasserweise eigentlich genau das, was Frauke Petry gefordert hat. Die hat ja auch gefordert, naja, alle Flüchtlinge, die sollten auf Inseln verbracht werden, wo sie dann von Soldaten bewacht werden. Mhm. Ein paar Jahre später sehen wir, dass wir eigentlich genau dort an dieser Stelle sind. Und dass das, was uns mega menschenfeindlich vorgekommen ist, völliger Standard ist in EU-Perspektive.
Ja, absolut. Also, keine Ahnung, bei dieser Frontex-Agentur oder auch diese Aussagen von irgendwelchen bosnischen oder serbischen Grenzpolizisten oder griechischen, die es da teilweise gibt, ne, die anonym getätigt wurden. Also das sind schon Sachen, die lassen dich wirklich komplett erschaudern. Ne? Also wo ja teilweise Menschen nicht nur passiv, sondern teilweise sogar aktiv ertrunken, zum Ertrinken gebracht werden, indem da Boote beschädigt werden oder irgendwelche illegalen Pushbacks. Ja, da helfen alle schönen Sonntagsreden bei der EU nix, ne? Und alle völkerrechtlichen Beteuerungen oder so, wenn es rein faktisch dann so aussieht, damit innenpolitisch in den Ländern die Kacke eben nicht am Dampfen ist. Ne? Also es ist wirklich ein komplettes, absolut komplettes Armutszeugnis für die Festung Europa. Kann man wirklich nicht anders sagen. Muss man sich schämen. Muss man sich wirklich schämen. Muss man sich schämen, Europäer zu sein.
Da weiß ich jetzt auch nicht, was ich groß dazu sagen soll. Ne? Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass die Probleme ja, die haben ja erst angefangen. Also es geht ja jetzt erst los quasi. Mhm. Das sind ja so die ersten Vorwehen von Klimaflüchtigen, von Verschiebungen, quasi Völkerwanderungsprozessen, die ja prognostiziert werden bei fortschreitenden klimatischen Ereignissen. Mhm. Also das wird horrend, was da passieren wird.
Sind wir an einer sehr erbaulichen Stelle in unserem Podcast angekommen, wie ich finde.
Wir haben jetzt sozusagen anderthalb Monate, möchte ich schon fast sagen, an Negativität in uns reingefressen oder an politischem Ausdruckswillen, und das muss dann eben raus.
Ja, so. Ja, es ist ja natürlich klar, aber es ist, was anderes, hat dich Jens Spahn schon angerufen?
Nee, noch nicht. Also bis jetzt waren alle tatsächlich ziemlich feige, was das angeht. Ich dachte ja, dass mich irgendwie der Heise oder so verklagen würde, hier von der NPD oder irgendwer von der AfD oder so, aber es lohnt sich scheinbar wirklich kein einziges Wort.
Die sind gerade sehr klagefreudig auch, ne?
Das weiß ich nicht, das kann ich so nicht bestätigen. Also Fakt ist, ich sag ja nichts, was ich nicht quasi aus Artikeln habe. Hm. Ne? Hm. Also da bin ich ja doch vorsichtig. Hm. Und deswegen kann man es erstens, glaube ich, relativ schwierig juristisch auswerten. Hm. Und zum anderen, verklag mal jemanden, der hunderttausende Aufrufe auf ein Video gegen dich gemacht hat.
Nö, also wie gesagt, das wäre, um mal mit dem Modewort der Woche zu reden, eine Boosterung für dich.
genau.
Wenn man da auch einmal, noch einmal mit der AfD-Klage geadelt wird, ne? Also.
Das stimmt.
Also, weiß ich nicht, das ist ein Twitch-Viertelstündchen für dich, die Prozesskosten, ne? Keine.
Wow.
Da hat man die drin, wenn man das unter dem Motto machen würde, auf jeden Fall, will ich mal
sagen. Ach so, ja, genau. Wenn man jetzt sagen würde, man instrumentalisiert jetzt so einen Stream zur Finanzierung der juristischen Kampagne.
Ja. Das wäre also. Ja, aber Jens Spahn ist schon. Der erinnert immer mich an irgendwie so einen, weiß ich nicht, so einen kranken Bruder von Quentin Tarantino, so vom Habitus her irgendwie.
Geht mir genauso. Ich habe den irgendwie
wenn Tarantino so einen psychisch echt abgerissenen Typen spielt, so ne, wie bei From Dusk Till Dawn oder sowas. So, da erinnert er mich immer am meisten an Spahn, ich weiß auch nicht.
Und davon dann der kranke Bruder.
Und davon der kranke Bruder, genau. Ja, also jetzt mal rein ohne inhaltlich, jetzt mal nur wirklich ganz oberflächlich vom Habitus ausgehend. Ne? Mhm. Aber
ob die Leute am Anfang schon so sind oder ob die so werden?
Ich glaube, die Veranlagung ist da, sonst landest du dort nicht. Ne? Da hatten wir ja schon mal darüber geredet, dass jetzt hier wirklich ein ganz, ganz... was weiß ich, ein altruistischer Gutmensch oder so, da wird sicherlich nicht auf so einer Position landen und schon gar nicht in der CDU.
Oder überhaupt Banker werden.
Boah, ja, nee, ja, oder wird es nicht lange sein, dann denke ich mal, wenn er das so wäre. höchstens bei einer Bauerngenossenschaftsbank, irgendeiner Raiffeisenbank oder bei einer Sparkasse oder irgendwas, was man noch moralisch halbwegs vertreten kann. Sicherlich nicht bei der Deutschen Bank oder so. Na, um auf so eine Position irgendwie hinzukommen und vor allem um dort zu bleiben, da musst du dich schon ganz schön so nach den Spielregeln richten. Ne? Also so wie Amthor das falsch gemacht hat, der hat ja Sachen gemacht, die man eigentlich erst macht, wenn man da ist, wo man sein will und nicht, wenn man dahin will.
Ja. Ne? Ja. Aber vielleicht kriegt man durch solche Aktionen in der CDU auch Respekt. Kann ja auch sein, dass man Street-Cred bekommt, wenn man solche Dinge durchzieht. Du,
sicherlich, klar. Also das gibt es im Haifischbecken natürlich. Da kann man auch mit Brutalität, Abgeklärtheit und Verschlagenheit punkten. Also absolut.
Der hat jetzt übrigens seinen Führerschein verloren. Ne?
Amthor, ja, habe ich heute gelesen. Amthor hat seinen
Führerschein verloren.
Also 120 in der 70er-Zone ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Also,
ich bin übrigens auf dem Weg zu eurem Konzert mal wieder geblitzt worden.
Herzlichen Glückwunsch, wo denn?
Kurz vor Eisenberg, da ist doch diese 120er-Zone.
Ach, okay.
Aber da fahre ich dann immer so Tempomat 130 und hatte eigentlich die Blitzer-App. Nein, die habe ich natürlich nicht. Nein,
ich kann sagen, sowas gibt es doch gar nicht.
Sowas gibt es gar nicht.
Ja. Hat es die Reichtums-App offen.
Genau, ich hatte die Reichtums-App offen und habe mich... das ist quasi nur ein Spiegel. Da wird dein Display zum Spiegel. Dann schaust du dich an und denkst dir, ja, so sehen erfolgreiche Menschen aus.
Naja, gut, das ist dann so ein Blitzer, wo man denkt, ach scheiße, 20 Euro, naja.
Na, sind es jetzt nicht mehr?
Du, ich weiß, ist das schon in Kraft jetzt?
Ja, seit letzter Woche, glaube ich. Also glaube ich tatsächlich ein paar Tage, bevor ich zu eurem Konzert gefahren bin.
Na, da kann es natürlich ein bisschen mehr sein, ja. Aber
könnte
ein
Fuffi sein.
Also es gibt so diesen typischen innerorts 15-Euro-Blitzer, den gab es immer, den ich so, was weiß ich, 3-4 Mal im Monat abfasse. Weil wirklich, keine Ahnung, im Endeffekt dann 5 km/h zu schnell bist bei irgendwas. Also ich will das jetzt nicht irgendwie verharmlosen, aber es gibt halt wirklich Blitzer. Wie bei meiner Mutter in der Wohngegend, da ist ein Blitzer, da ist auf der einen Seite eine Friedhofsmauer und auf der anderen Seite eine grüne Wiese. So. Hier an dem Ort, wo ich wohne, ist ein Blitzer direkt vor einer Grundschule. Das sehe ich völlig ein. Ne? Mhm. Aber es gibt auch wirklich Wegelagerei. Naja, da muss man mit leben.
Und gerade in und um Jena ist es richtig schlimm. Also das finde ich, also ich bin nirgendwo häufiger geblitzt worden als in der
Ecke. Ja, weißt du warum?
Naja, weil Karl Zeiss die Blitzer herstellt.
Die Optik. Ja. Das ist natürlich. Ja. Das ist so wie... weiß ich nicht, in eine Messerstecherei in der Gegend von Solingen geraten, so ungefähr. Weißt du? So, deswegen, ja, aber das ist halt die Gegend, dafür ist ich fand auch immer, da gibt es so eine, das interessiert dich natürlich nicht, aber ich würde es unsere Hörer...
Guter Aufhänger.
Und unsere Hörer trotzdem mal, es gibt ja... in unserer Liga, in der Carl Zeiss Jena spielt, gibt es ja auch Optik Rathenow, ne? Und das ist eine Mannschaft, die hat schon ganz oft mit Carl Zeiss Jena Klingen gekreuzt. Und da reden immer die Sportreporter vom Optiker-Duell. Das ist das Optiker-Duell. Und wenn Carl Zeiss Jena irgendwie, da gibt es auch immer diesen Journalistenspruch, Carl Zeiss Jena optisch überlegen im Spielverlauf. Das sind so Sportallgemeinplätze. Fiel mir jetzt nur gerade ein. Ganz lustig. Du lachst dich tot, ich sehe es gerade.
Ich sehe nur gerade, dass die Kamera, in die ich gucke, ja auch eine Zeiss-Linse hat.
Ah, siehst du?
Ja.
Aber die ist wahrscheinlich vom westdeutschen Carl Zeiss, ne? Weil so richtig Carl Zeiss, das ist ja jetzt irgendwo bei Aalen da unten in Baden-Württemberg.
Ich glaube, so Jenoptik ist so viel Waffentechnologie, ne?
Jenoptik ist richtig viel Waffentechnologie, auf jeden Fall.
Prima.
Aber es ist meist natürlich, was heißt stolz, aber es ist schon beeindruckend, wenn man dann so im Panzermuseum Munster zum Beispiel so hochmoderne Panzer irgendwie sieht und da ist halt vorne auf dem Kanonenrohr steht so Carl Zeiss, irgend so eine Zieloptik. Sieht schon fett aus.
Mike, deine Faszination für Waffentechnologie werde ich im Zusammenhang mit all dem anderen, was du so... denkst und glaubst, niemals verstehen. Niemals.
Ich habe das schon vielen Leuten versucht zu erklären. Also die Kurzform ist ungefähr, also ich interessiere mich ja viel für Geschichte und Kulturgeschichte irgendwie. Und ich glaube halt, die Menschheit, also oder die Kulturgeschichte der Menschen verstehen zu wollen, ohne Waffengeschichte. Also ich glaube halt, wenn man ein Kanonenrohr runterguckt, versteht man viel mehr über die Menschen, als wenn man, weiß ich nicht, 100 Bücher von denen liest. Weil so diese Quintessenz der menschlichen Entwicklung ist so sehr mit Fortschritten in Waffentechnik leider verbunden. Das zeichnet ein sehr, sehr düsteres Bild von der Menschheit, aber es ist einfach so.
Aber das ist natürlich jetzt ein gedankliches Konstrukt, wenn du das so sagst. Das ist ja nicht das, was du empfindest in dem Moment. Also du empfindest ja nicht, während du in das Rohr starrst.
Ach so.
Ah.
Nee, aber also wenn du, na, wie soll ich das sagen? Also du stehst zum Beispiel vor einem hochmodernen Merkava-Panzer, ne, von der israelischen Verteidigungskräften. So, und da überlegst du dir, alles klar, warum haben die das Ding irgendwie gebaut? Weil ringsrum irgendwie Stunk war, die sofort totgeschlagen würden, wenn sie sich nicht verteidigen mit hochmodernen Waffen irgendwie. Also diese Antriebsfedern. Und was ich damit meinte, das zu verstehen, Menschen sind nun mal davon fasziniert. Und da bin ich ein ganz normaler Teil davon. Also ich wollte mich da jetzt nicht irgendwie drüber heben, dass ich das beobachte, sondern eben diese Faszination ist eben auch so, weil ich ein Mensch bin. Ne? Und gibt Menschen, die verabscheuen das. Ich verabscheue den Einsatz davon auch, aber der dem berühmten Spruch, wer Frieden will, der rede vom Krieg. Ja, es ist total ambivalent. Also das sehe ich auch ein. Also das verstehen auch immer viele Leute nicht, dass ich mich so sehr für sowas interessiere, obwohl ich mich ja auch oft, also viel für Toleranz und Verständigung einsetze und eigentlich eher so eine Friedenstaube bin von der Mentalität her. Überall drauf kacken.
Ich wollte gerade sagen, aber Tauben werfen ja auch ihre Ladung ab.
Ja, ja. Aber es ist schon, also ich finde es halt nur absolut faszinierend, was so der menschliche Verstand ersinnt, um andere Menschen einfach nur umzubringen und wie perfide, was für perfide Waffensysteme es gibt.
Ich finde das faszinierend, weil ich irgendwie zu diesem modernen Bereich nie die Verbindung hatte. Es hat mich schlicht und ergreifend nie wirklich interessiert. Also auch das ganze Zweiter Weltkriegsthema, das, vielleicht war mir das auch einfach immer zu viel Input oder so, oder zu offensichtlich. Aber ich meine, wenn wir jetzt von Waffentechnologie reden, also ich finde Fregatten des 18. Jahrhunderts beispielsweise viel faszinierender als Panzer. So, schon immer. Wie gesagt, in meiner Wohnung hängen ja auch nur Bilder von Segelschiffen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und das ist für mich das Tollste in Amsterdam gewesen, im Schifffahrtsmuseum, dass sie halt einfach die fucking Fregatte nachgebaut hatten als Teil des Museums. Du gehst da raus aus dieser Festung oder aus diesem Gebäude und plötzlich ist da die Fregatte und du kannst da reingehen und so.
Das, ja, das finde ich schon auch krass. Klar, aber es ist halt.
Na, aber es ist natürlich auch ein Kriegsmittel in dem Sinne, ne? Also da.
Ja, klar, also es war damals zu irgendeinem Zeitpunkt das modernste, größte und fetteste, was es gab, ne?
Ja.
Also klar, gab es damals Fregatten, die waren die Yamato oder die Bismarck ihrer Zeit, ne?
Auf jeden Fall. Und die Vorstellung, wie die sich gegenseitig in Stücke schießen, ist natürlich, also vielleicht bin ich da auch durch Flucht der Karibik damals dann als noch relativ kleiner Stifter.
Genauso wird es ausgesehen haben, glaube ich.
Aber genauso, wie im ersten Teil, wo der Admiral da die Treppe runterläuft, während sein kompletter Manowar zerballert wird. Das war krass, ey. Das ist eine der krassesten Szenen der kompletten Filmgeschichte, finde ich.
Ja, ist schon fett, aber also wo ich dir recht gebe, ist natürlich, dass gerade mit heutzutage mit der modernen Waffentechnik so die Glorie des einzelnen Kriegers, die geht da natürlich hinter zurück. Also das muss man schon sagen, so Mann gegen Mann mit einem Schwert oder mit einem Zweihänder durch die Reihen des Gegners sich fräsen.
Ich meine, das ist ja nie passiert.
Nee, natürlich nicht, aber ist natürlich in der Überlieferung, keine Ahnung, ja, ist was anderes als, weiß ich nicht, der irgendein Kevin Schablonski, der als Drohnenpilot so und so viele Panzer und Leute abgeschossen hat. Das wird, glaube ich, nicht mehr für die Glorie reichen.
Mit,
ne?
mit der einen Hand am Joystick, mit der anderen in der Flips-Packung.
Ja,
quasi eben. So stelle ich mir das vor. Irgendwie.
Das wäre interessant zu wissen, ob die dabei Flips, wie pervers das ist, oder? Ob die dabei Flips essen dürfen. Aber ich meine nur, so diese Kriegerglorie ist dann schon, Das gab es im Zweiten Weltkrieg auch noch, dass dann so Leute hochgejubelt wurden. Ne? Ja, Flieger als Hartmann bei der Luftwaffe oder Simo Hyje oder wie immer man ihn ausspricht, diesen finnischen Scharfschützen.
Ja.
Und sowas, also klar, aber das wird wahrscheinlich dann immer weniger irgendwie werden. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es dann irgendwie Medaillen für Tötungsroboter oder ich weiß es nicht. Das hat ja dann auch eigentlich wieder was.
Das ist halt die Gamification. Da kriegst du dann deinen Killstreak pro abgeschossener eigener Drohne.
Warum machen die das nicht in irgendeiner virtuellen Arena? Ich meine, das wäre doch eigentlich ein richtig cooler Endzustand, dass da Russland gegen USA auf irgendeinem ukrainischen Feld ihre zwei Superdrohnen gegeneinander antreten lassen. Die lassen alle Menschen ringsrum in Ruhe. Ist alles scheißegal. Das Feld kann von mir aus danach atomverstrahlt sein. Bringt riesen Kartoffeln.
Ja, in der Ukraine ist ja sowieso sehr viel atomverstrahlt. Also
aber verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, das wäre eigentlich wieder ein Endzustand. Oder auch das dann auf hoher See, dass dann U-Boot-Drohnen gegen Fregatten oder Zerstörer-Drohnen kämpfen. Und die Leute sitzen zu Hause am Bildschirm und machen das irgendwie. Klar, da hast du immer noch die Umweltverschmutzung. Aber fände ich schon mal einen größeren Fortschritt.
Das wird dann zu so einem globalen Watch-Event. Da gucken dann alle zu und danach wird dann verkündet, so, ihr seid jetzt unter russischer Herrschaft.
Genau, jetzt gibt es erstmal wieder 3 Jahre die Tutorials in Russisch.
Ja, jetzt bitte alle mal wieder Kyrillisch lernen. So.
Wäre ja eigentlich so vom Verlust an Menschenleben. Also da würde ich meine Söhne zumindest lieber zur Armee lassen, als jetzt im gegenwärtigen Status von einem Panzergrenadier, der dann irgendwelchen Planspielen mit einer Überlebenszeit von Sekunden angesetzt wird. Ne?
Das ist halt so das Ding. Ne? Also das zu wissen, ja, dass du im Zweifelsfall halt einfach, es ist einfach egal, ob du da bist oder nicht.
Das ist halt Krieg. Mhm. Ne? Der menschliche Urzustand.
Ich wollte das gerade nochmal ansprechen, dieses... Du wirst dann ja sicherlich auch dieses, weil du jetzt diese Glorie angesprochen hast, du wirst ja aber dieses ganz komische, versteckte Gefühl kennen, das einhergeht damit, dass man sich eben diesen ehrenvollen, in Anführungszeichen, mannhaften Zweikampf vorstellt.
Hm.
Oder?
Hm.
Wo kommt das her? Ich meine, das ist ja total irrational eigentlich.
Das ist Männerkacke. Das ist wirklich Männerkacke. Also ich verstehe auch nicht, also keine Ahnung, zum Beispiel dieses... Bei Enemy at the Gates, bei dem Film, dieses Sniper-Duell oder so. Ich weiß nicht, ob Weiblichkeit überhaupt in der Lage ist, solche Konflikte so auszutragen. Ne? Also das will ich positiv sexistisch schon eher als weibliche Tugend nehme ich das immer wahr, dass das da irgendwie ein bisschen smoother und, nachhaltiger und in die Zukunft gewandter abläuft.
Dass die Konflikte sich nicht auf diesen Punkt zuspitzen, ja, weil quasi vermutlich dann sozusagen ein prototypisch männliches Ding ist, dass man den Clash, diese direkte Konfrontation irgendwie so...
Ja, ne, das ist am Ende dann immer Schwanzmessen. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein Malus, den für mich so die XY-Kombination mitträgt. Also die gibt es da wirklich. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es so eine Kriegskultur... Mit Frauen geben würde.
Ja, ja, da müsste man jetzt halt historisch zurückschauen zu den, beispielsweise zu den Königreichen in Kleinasien, die von Frauen regiert wurden, wo quasi so matriarchalische Strukturen bestanden, wo ja quasi diese Legende der Amazonen herkam ursprünglich.
Mhm.
Ne? Also da gibt's ja Beispiele, aber das waren, also ich glaube, gerade in dem Fall waren das auch Krieger, Stadtstaaten. Also die waren auch sehr kriegerisch tatsächlich, glaube ich. Deswegen ja dieser Amazonen-Gedanke.
Ja, sonst sonst hätten die wahrscheinlich in einer normal geprägten, so wie die menschliche Kultur normal läuft, hätten die sich ja auch nicht als weibliche Machthaber durchsetzen können, sicherlich.
Ja, na klar, richtig, klar. Vielleicht wussten sie halt einfach, ne? Kann ja sein.
Ne? Also das ist ja wie bei Angela Merkel, die regiert, hat ja auch nicht mit weiblichen Tugenden regiert, ne? Das kann man ja nun wirklich nicht sagen.
Ja, die hat dann, wie du vorhin schon sagtest, dann Freundin angestachelt, dann hintenrum Nierenstiche zu verteilen.
Aber es ist irgendwie, Ja, oder wenn du Jeanne d'Arc anguckst.
Angela sendet ihre Grüße. Stich, stich, stich.
Aber wenn du Jeanne d'Arc anguckst oder so, ist ja jetzt auch nicht, wie soll man sagen, jetzt eine konfliktscheue weibliche Figur. Ne? Da gibt es sicherlich aber Ausnahmen.
Aber die war ja vermutlich verrückt.
Sicherlich, kann sein. Ja. Also, gibt ja auch neuere Erkenntnisse zu...
Und ich meine, Gilles de Rais war ja auch verrückt. Also, die waren ja alle verrückt. Konntest du ja auch gar nicht anders sein im Hundertjährigen Krieg.
Wahrscheinlich.
Also, völlig krank. Ey, überleg dir mal, ich meine, beim Hundertjährigen Krieg war das nochmal anders als beim Dreißigjährigen Krieg, was so die Intensität der Kampfhandlung anging. Ne? Mhm. Aber stell dir mal vor, du lebst in einem Land, das eigentlich, seit deine Eltern auf der Erde sind, ein Schlachtfeld ist.
Mhm.
Also du kennst keinen Frieden und eigentlich kennen auch deine Eltern keinen Frieden mehr. Und es ist sozusagen ein absolut normaler Zustand, dass Heere aufeinandertreffen, vor und nach den Kämpfen Ortschaften verwüsten, dass Söldner sich einfach mal zwischendurch sagen, ach komm, wir ziehen jetzt mal woanders hin und massakrieren da alles. Also dass du quasi in permanenter Bedrohung leben musst, dann kommen ständig irgendwelche Pestwellen. Also, wie absurd ist das? Was ist das für eine Lebensqualität? Gar keine.
Nee.
Keine?
Nee. Und das ist ja auch nur im Nachhinein, also das ist ja jetzt auch nicht so, dass da die Leute jetzt reihenweise 50 oder 60 Jahre alt geworden sind, ne? Dass die da solche, wie soll man sagen, das als Entwicklung wahrgenommen haben. Das war seit Geburt bis zum Tod für die ein Dauerzustand. Also ich denk mir irgendwie oft, wenn du so im Mittelalter gelebt hast, deine 30, 40 Jahre irgendwie und dein Leben hat wirklich keinerlei Spuren hinterlassen, wahrscheinlich noch nicht mal in der eigenen Familiengeschichte, dass da irgendwie eine Chronik oder sowas existiert, weil ja gar keiner schreiben konnte oder irgendwas. Und was es dann eben ausmacht, dass da jemand doch mal an die Oberfläche kommt oder an die in der Geschichtsschreibung irgendwie landet, ne? Wie solche Persönlichkeiten strukturiert sind. Also das sind schon ganz oft irgendwie Leute, die da nicht so ganz klar sind, ne, eben wie Jeanne d'Arc oder die da eben was ganz Besonderes haben.
Na klar, die müssen das ja auch wollen. Ne? Also ich meine, wenn bei dir alles, wenn du knusper bist und bei dir alles läuft irgendwie und du nicht den Drang dazu verspürst, irgendetwas überwältigend Verwegenes zu tun oder über quasi dich freiwillig sozusagen ins Kreuzfeuer zu stellen der Ereignisse, dann kommst du da halt auch nicht hin. Und das muss ja schon irgendwie angelegt sein in dir, dass du bereit bist dafür.
Ja, das stimmt. Aber manchmal, wenn es gibt vielleicht auch Leute, die haben gar nicht so eine Wahl, also wo die Umstände das dann machen, ne? Also ein Stück weit vielleicht unser Christian Drosten. Der hat ja auch gedacht, er schiebt da eine ruhige Kugel auf einen Professorenposten irgendwo und ist da im Institut und macht seine Forschung. Auf einmal ist er der wichtigste Wissenschaftler einer ganzen Nation und in einem Wissenschaftlerkanon weltweit von Experten. So Armageddon-Style, weißt du, dass da auf einmal irgendwelche Astronomen, die sich mit Kometen oder Asteroiden auskennen,
aber das ist
die Menschheit retten können.
Das ist natürlich Zeitgeschichte, ne? Die Frage ist, inwieweit das in diesen Geschichtskanon wirklich übergehen wird.
Ja, gut, da gebe ich dir recht, ja. Ja, das stimmt. Also insofern ist natürlich fraglich, wie...
Also wenn Christian Drosten jetzt der Superwissenschaftler des nächsten Jahrzehnts werden möchte, dann weiß ich nicht, könnte er vielleicht, wenn er dann noch irgendwas Krasses auf die... Also ich glaube, da ist BioNTech eher in der Richtung.
Das ist dann wahrscheinlich eher das Epochale, weil das mit einem Fortschritt verbunden ist. Ne? Das ist eher so das Einstein-mäßige. Mhm. Nicht so sehr die Vorarbeiten, die da jemand anders geliefert hat. Ja, das stimmt schon. Na, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Aber,
macht euch ein Kreuzchen an dem Punkt. Mike hat mir recht gegeben.
Alter, ich bin ganz unten angelangt. Die Krise hat mich milde gemacht.
Mürbe
gemacht. Ja, aber es gibt auch oft so. Also ich lese gerade wieder die Biografie von Ulrike Meinhof.
Was heißt denn wieder?
Habe ich schon ein paar Mal gelesen. Lieber wütend als traurig.
Willst du lernen oder was?
Ich will nicht lernen. Nee, habe ich sogar schon einen Song drüber geschrieben. Unser Song Fallen handelt zum Beispiel von Ulrike Meinhof. Also, nee, also weil da beeindruckt mich so besonders, dass die halt wirklich mit ihren Idealen gestartet ist. Ne? Also zweifelsohne, da sind die Leute sich einig gewesen damals. Also eine der talentiertesten Journalistinnen der ganzen Republik. Ne? Irgendwie. Und die ist halt mit ihren Idealen und Vorsätzen so gestartet und hat halt wirklich an keinem einzigen Punkt einen Kompromiss gemacht. Ne? Mhm. Und das ist krass, das so durch die Biografie zu verfolgen, dass wenn du da an keinem Punkt einen Kompromiss gemacht hast mit den Idealen, mit denen sie gestartet ist, ist er am Ende als Linksterroristin halt angekommen. Ne? So eine Art, ja, so eine Art reales Falling Down fast. Ne? Also,
ja, nee, erscheint aber auch logisch, wenn du es so sagst, weil wenn man über einen Missstand spricht und den klar benennt und sagt, dass es besser ist, wenn dieser Missstand nicht mehr da wäre, dann wäre es ja nur konsequent, wenn man den Missstand am Ende des Tages selbst entfernt, wenn er sich sonst nicht entfernt
ist. Genau, vor allem, wenn die Gegner, gegen die du antrittst, auch mit Mord und Totschlag arbeiten. Natürlich institutionalisierter und so weiter, aber das ist ja diese wahnwitzige, einerseits völlig logische, andererseits in der Konsequenz wahnwitzige Ansicht, die man da so als Terrorist teilweise verfolgt. Mhm. Ne? Also,
wenn du dich dann als Vorkämpfer siehst,
ja, ja,
ne? Also nicht nur als Verbrecher, ja, so, der ganz viel Leid verbreitet, sondern als notwendige Speerspitze des Widerstands.
Genau,
und also dass du dich selbst so legitimierst im Endeffekt dann. Ne?
Das ist die eine Faszination, aber die andere ist halt wirklich so in dieser Persönlichkeit selber angelegt. Ne? Gibt ja jetzt auch so neue Erkenntnisse irgendwie noch, dass sie durch ihre Tumorerkrankung vielleicht irgend so einen Persönlichkeitsdrift gehabt hat. Also die hat einen Hirntumor. Solche Sachen, also ist schon interessant, aber die hat schon eine besondere Rolle gespielt in der RAF. War nicht so narzisstisch, egozentrisch wie die anderen, sondern eher so ein bisschen anders gestrickt. Eine ganz, ganz, ganz interessante Person. Also und Biografie auch ohne diese RAF irgendwie zu glorifizieren oder so, kann man sich wirklich durchlesen. Also ist echt, echt interessant. Aber da habe ich auch so drüber nachgedacht, dass so jemand dann mal nach außen tritt, inwieweit ist das in der eigenen Persönlichkeit, da muss man schon. Ja, man oft Deformationen haben, ne? Oder irgendwelche Abnormitäten, um so irgendwann mal nach außen in die Geschichte zu treten, ne? Sei es durch Schrecklich oder sei es durch Glorie oder so dieser Alltagsheld, der eigentlich immer irgendwie abgefeiert werden soll, das ist ja eher so Medien gemacht, hat man oft den Eindruck, gar nicht oft zu der geschichtlichen Wahrheit entsprechend. Ne? Also das ist ja in den USA fast so eine Art Volkssport, wenn es da irgendeine besonders große Katastrophe gibt oder so, da sind ja sofort Fernsehteams unterwegs, die so diese herzrührende Heldengeschichte in der Katastrophe suchen. Also das hast du dann immer ganz oft.
Ich frage mich ja immer, also ich habe ja auch schon ein paar Biografien gelesen und da ist es ja oftmals, wobei man kann es ja gar nicht sagen, ob das, was in der Biografie steht, dann tatsächlich den entsprechenden, also dem entspricht, was dann real vorgefallen ist. Ne? Das ist ja oftmals auch alles gefärbt. Mhm. Aber ich finde das immer interessant, dass viele wie die Jungfrau zum Kinde gekommen sind, zu dem, was dann ihre eigentliche Bestimmung war. Mhm. Und ich frage mich, ob diese Persönlichkeiten im Verlauf ihres Lebens schon irgendwas gefühlt haben dahingehend. Also ob die schon wussten, es geht in eine Richtung oder ich habe irgendwie, ich will mehr oder ich fühle mich berufen zu höherem oder also ob da schon was angelegt ist oder ob das wirklich das ist, Liesje Müller geht montags noch zum Finanzamt, weil sie da Antragsbearbeitungsassistentin ist und am Dienstag brennen die Barrikaden oder so.
Da gibt es, glaube ich, sowohl als auch. Also es gibt sicherlich Leute, die mal in irgendeiner Position zu Weltruhm oder Weltbekanntheit erlangen, die das schon von vornherein irgendwie in sich gespürt haben und deshalb diesen Weg gegangen sind. Aber das ist natürlich einer von einer Million, die dann irgendwo mal so ankommen. Ne? Diese Berufungen haben, glaube ich, ganz, ganz viele, aber sie werden nie nur irgendwo angelangen.
Ja. Genau, und wie bist du zu Weltruhm gelangt? War das auch eine Berufung oder kamst du auch?
Worin hab ich denn Weltruhm? Also vielleicht meine Linsensuppe, die solltest du mal probieren, die ist Weltklasse.
Du hast mich noch nie auf eine Linsensuppe eingeladen.
Würde ich mal machen. Also, weil Linsensuppe ist mein Lieblingsessen und deshalb koche ich die entsprechend auch oft selber. Allerdings die von meiner Mutter ist natürlich mein Lieblingsessen, nicht meine eigene. Ansonsten, ja, wir reden ja hier jetzt von komplett anderen Leveln, ne? Also das meine ich jetzt, also ich rede jetzt von dem Level Juri Gagarin oder sowas, ne? Das eher sowas, nicht mit 90er Metalcore in Thüringen.
Aber schöne historische Perspektive, die wir heute entwickelt haben.
Ja, das stimmt. Ne? Okay. Obwohl wir so lange nicht mehr miteinander geredet haben und es einen Haufen Aktuelles gäbe, hat uns das eher wieder so einen historischen Schwenk gegeben.
Ich weiß nicht, was das jetzt über uns aussagt oder so, aber ich hoffe, es hat zumindest Spaß gemacht zuzuhören und das Interesse jetzt wieder öfter unsere Stimmen zu vernehmen ist dementsprechend wieder gesteigert worden, denn wir werden das jetzt mal wieder öfter wagen.
Auf jeden Fall, na klar.
Dann danke für deine Zeit, Mike, danke für eure Zeit.
Hat mich sehr gefreut, vielen Dank, mach's gut, ne? Eine schöne Woche, viel Erfolg mit dem neuen Video und Projekten. Bin gespannt.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Mike hat mir recht gegeben.